Ja, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine Arbeit aufgebaut habe für Frauen in Prostitution und da gehen wir montags immer hin. Das ist in der Bruchstraße. Den einen Tag stehe ich da mit zwei Frauen aus meinem Team, bin dann am Fenster, unterhalte mich mit einer Frau und am Nebenfenster, da ist ein junger Mann, der macht ein bisschen auf. How much? Ich gucke, ich dachte, was ist das denn? Auf jedem Bazar sagt man vorher Hallo. Gar nichts, einfach nur dieses How much, dieses Reduzieren auf einen Preis, auf eine Ware. Ich bin da richtig zornig geworden. Also, ja. Erinnerst du dich noch an das letzte Mal, wo du zornig gewesen bist? Oft bin ich ja eher wütend auf andere, weil sie mich verletzen, als dass ich zornig bin. Also ihr hört das Wort zornig heute bestimmt 100 Mal. Aber wenn jemand in meiner Familie etwas tut, wenn jemand meiner Familie etwas tut, dann kommen starke Gefühle, dann kommt Zorn. Oder wenn meine Kinder etwas tun, was ihnen schadet, dann kommt auch Zorn. Manche Ungerechtigkeit erregt ja zu Recht Zorn. Denn Zorn hat seine Funktion, nämlich das Bemerken von Ungerechtigkeiten, von Unrecht. Und so steckt auch im Zorn oft eine wichtige Funktion, eine wichtige Information dazu. Und Zorn weckt oft starke Gefühle, weil ein starkes Gefühl dahinter steckt. Meistens ist es die Liebe. In der Bruchstraße, das ist mein Gerechtigkeitswert gewesen. Ja, heute geht es um Gottes Zorn und darum, was er bedeutet. Jesus hat sich ja selbst diesem Zorn ausgeliefert. Wir lesen in Markus 14, Verse 32 bis 36, die kennt ihr alle. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane, und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde nieder, betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, aber Vater, alles ist mir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, diese Bibelstelle ist eine der wenigen Stellen, die uns einen tiefen Einblick in Jesu Gefühlslage geben, die uns tief in sein Innerstes schauen lassen. Er zeigt Angst. Er zeigt seine Qual darum und den Kampf darum, den Kelch in Empfang zu nehmen. Und das ist eine absolut einmalige Darstellung eines Führers, eines Königs, eines Priesters, einer einflussreichen Person in der damaligen Zeit. Schwäche wurde ganz bestimmt nicht öffentlich gezeigt und dann auch noch in Schriften verbreitet, die wir 2000 Jahre später noch lesen können. Jesus ist von Entsetzen überwältigt. Seine Seele ist zu Tode betrübt. Viele Christen und Christinnen sind entspannter in den Tod gegangen, sogar unter Folter, als das, was wir da gerade gelesen haben. Da ist die Frage, was hat Jesus für Einsichten, dass er so von Angst und Entsetzen überwältigt ist? Er weiß ja eigentlich am besten, wo es nach seinem Tod hingeht. Und wenn wir bedenken, bei der Kreuzigung und bei der Folter selbst hat er kein Wort verloren. Er hat nicht geschrien, er hat nicht gejammert. Nichts, kein Leidenswort, kein Schreien. Was weiß und sieht Jesus in diesem Moment, wo er darum bittet, dass der Kelch an ihm vorübergeht? Jesus muss im Garten Gethsemane etwas erlebt haben, wovon alle anderen Menschen verschont geblieben sind. Jesus hatte eine Vorahnung auf das, was ihn am Kreuz erwartete. Und dass es viel schlimmer war als Folter und Schmerz. Jesus sagt, nimm diesen Kelch von mir. Und damit ist nicht gemeint, dass er nicht sterben will. Der Kelch war früher ein Zeichen für Gottes Zorn. Der Zorn Gottes über das Böse der Menschen. Er symbolisiert die göttliche Gerechtigkeit, die über die Ungerechtigkeit ausgeschüttet wird. Ich sage das nochmal. Er symbolisiert die göttliche Gerechtigkeit, die über die Ungerechtigkeit ausgeschüttet wird. Und so lesen wir zum Beispiel in Hesekiel 23, 32 über den Kelch. Weil du in die Fußstapfen deiner Schwester getreten bist, gebe ich dir jetzt ihren Kelch in die Hand. Ja, so spricht Gott der Herr. Du wirst den Kelch deiner Schwester trinken, den tiefen und weiten Kelch, der so viel fasst. Und man wird über dich lachen und dich verspotten. Er macht dich betrunken und füllt dich mit Schmerz. Es ist ein Kelch des Schauderns und des Entsetzens, der Kelch deiner Schwester Samaria. Du wirst den Kelch leeren und ausschlürfen, dann wirst du seine Scherben zerbeißen und dir damit die Brust aufreißen. Denn ich, Gott der Herr, habe gesprochen. Weil du mich vergessen und dich völlig von mir abgewandt hast, sprich Gott der Herr, musst du die Folgen deiner Unzucht und Hurerei tragen. Es ist ein Kelch des Schauderns und des Entsetzens. In Jesaja 51, 22. O, spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der für sein Volk streitet. Ich nehme den betäubenden Becher, den Kelch meines Zorns aus deiner Hand. Du sollst daraus nicht länger trinken müssen. Nun setze ich diesen Kelch denjenigen an die Lippen, die euch gequält haben. Ja, Jesus sieht den Zorn Gottes direkt auf sich zukommen. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Beziehung, Eltern, Kinder, Partner, in der die Liebe dominiert, in der kein böses Wort fällt, in der jedes Wort, jede Tat aus Liebe geschieht. Eine Beziehung, die ganz und gar nichts Böses hat, pure Harmonie. Vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen, aber stellt euch das mal vor. Und auf einmal, da seht ihr euch mit dem Zorn von dieser Person konfrontiert. Obwohl nichts Schlimmes zwischen euch vorgefallen ist, obwohl pure Harmonie ist, seht und spürt ihr einen Zorn, der nicht größer sein konnte. Und dann habt ihr eine leise Ahnung von dem, was mit Jesus ist. Er lebte seit Ewigkeiten in einer Einheit mit dem Vater. Er wurde vom Heiligen Geist durchströmt. Er lebte in purer Liebe mit Gott, dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sieht er Zorn. Alle Liebe ist gewichen. Die Einheit löst sich auf. Und er sieht direkt in den schwärzesten Abgrund. Gott ist Leben, Licht, Liebe. Und genau die Trennung hiervon sieht Jesus. Er wird von der Quelle des Lebens getrennt werden. Und die Auflösung der Einheit wird auch noch kosmische Auswirkungen haben. Das ist, was wir uns gar nicht so bewusst machen. Er ist gestorben, er ist gekreuzigt, er hat Schmerzen erlitten. Aber diese Trennung hatte kosmische Auswirkungen. Und Jesus, der einzige Mensch, der von Grund auf gut und unschuldig und sündlos ist, der wird das für uns ertragen. Ja, Jesus musste leiden und die Einheit verlieren, damit wir es nicht müssen. Und den Zorn, den er erlebt hat, den will keiner von uns ertragen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das könnten oder dass wir eine Ahnung haben, wie das ist. Ich möchte mir das auch gar nicht so gerne vorstellen. Ja, und dieser Zorn, von dem wir öfter in der Bibel lesen, gerade im Alten Testament, da hören wir ja immer wieder von dem Zorn Gottes. Das hat ja schon so manche Kritiker sagen lassen, dass Gott ein zorniger Gott ist und dass sie deshalb nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ein zorniger Gott ist für viele gleichbedeutend mit einem bösen und lieblosen Gott. Ja, aber dass Gott nun genau das Gegenteil davon ist, das können wir sogar an dem Zorn erkennen. Ohne Zorn wäre Gottes Liebe nicht glaubwürdig. Gott wird zornig, weil er liebt, nicht obwohl er liebt. Gott wird zornig, weil er liebt. Je mehr wir einen Menschen lieben, desto zorniger können wir werden. Wenn mir jemand egal ist, wenn ich keine gute Beziehung zu dieser Person habe, dann ist mir doch egal, ob sie sein Leben oder ihr Leben verhunzt, oder? Dann ist doch egal, was sie macht. Dann werde ich nicht zornig, wenn die Person ihr Leben verfuscht. Solange sie keine anderen Menschen schlägt, dann sind wir wieder auf einer anderen Schiene. Oder wenn die Person jemanden verletzt, die ich liebe, dann werde ich wieder sehr zornig. Wenn eine Person, die ich liebe, sich wissentlich Schaden zufügt, dann werde ich zornig. Wenn meine Kinder anfangen, Drogen zu nehmen, dann werde ich zornig, weil ich sie liebe. Wir werden zornig aus Liebe. Und daher ist Zorn oft ein Liebesbeweis. Wenn dir etwas lieb ist und ein anderer es zerstört oder es nicht achtet, dann macht es dich wütend. Wenn dir Gerechtigkeit am Herzen liegt, dann macht es dich zornig, wenn jemand die Gerechtigkeit mit Füßen tritt. Wie kann es da bei Gott anders sein? Wir sollten doch von unserem vollkommen gerechten Gott dasselbe erwarten, oder? Zorn ist keine Schwäche wie vielleicht Jähzorn oder cholerische Ausbrüche. ist die Frage, denken wir vielleicht zu wenig darüber nach, wie sehr Gottes Zorn auch Ausdruck seiner Liebe und Güte ist? Gott liebt seine Schöpfung und alles darin. Und genau deswegen wird er zornig darüber, was hier so mit seiner Schöpfung passiert. Er ist wütend über das Böse hier in seiner, das seiner Schöpfung schadet. Und wenn Gott liebevoll und gut ist, dann muss er zornig auf das Böse sein. Und zwar so sehr, dass er etwas dagegen unternimmt. Wenn dein Kind Drogen nimmt, dann bist du sicher ebenso zornig, dass du etwas dagegen unternimmst. Du wirst keine Kosten und Mühen scheuen, dein Kind von den Drogen wegzubekommen und sein Leben zu retten. Wir gehen noch etwas weiter. Wenn Gott uns Menschen nicht lieben würde, dann bräuchte er nicht zornig zu sein. Dann hätte nicht Jesus all dieses Leiden auf sich nehmen und am Kreuz für uns sterben müssen. Aber Gott war kein Preis für uns zu hoch. Er wollte seine Liebe schützen und bewahren. Ja, wie sehr muss er uns lieben, dass er dieses größtmögliche Opfer gegeben hat. Wir können nur erahnen, was wir ihm wert sind, wenn wir auch seinen Zorn verstehen. Ja, stellt euch mal vor, Jesus wäre diesen Leiden aus dem Weg gegangen. Die Macht dazu hätte er ja gehabt. Und ich kann verstehen, wenn man dem Bösen aus dem Weg geht. Auf Schmerzen ist kaum jemand scharf und in der Hölle will auch keiner sein. Aber Jesus geht auch nicht blind in diese schmerzhafte Herausforderung. Er geht nicht blind in dieses Leiden. Er bittet Gott voller Verzweiflung, voller Kraft, diese Umstände zu ändern. Er bittet und er ringt um einen Ausweg. Aber er nimmt die Situation nicht selber in die Hand. Er nimmt sie nicht selber in die Hand, weil er weiß, dass sein Vater sich was dabei gedacht hat. Er unterstellt seinen eigenen Willen dem Vater und er gehorcht in vollkommener Liebe. Wegrennen ist keine Option, denn Gott liebt die Menschen zu sehr und er muss etwas tun. Und Jesus, der steckt seinen Wunsch um das Vorbeiziehen von Gottes Zorn zurück, um unseretwillen. Damit uns die Verdammnis erspart bleibt. Er erträgt in unendlichem Vertrauen, damit wir nicht das erleben, was er in diesem Kelch gesehen hat. Ja, vertrauen wir auch in unserem Leiden Gott, unserem Vater? Klagen wir ihn an? Oder haben wir die Zuversicht, dass er weiß, was er tut und uns in unendlicher Liebe hält? Ja, zu Jesu Kreuzigung, da haben die Menschen erleben können, welche Auswirkungen die Kraft Gottes haben kann. Diese Kraft, die Gottes Zorn haben kann. Denn es wurde dunkel. In Markus 15 lesen wir, gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt. Dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wissenschaftler haben ja alles Mögliche versucht, um eine Erklärung für diese plötzliche Finsternis zu finden. Und vor allem auch, um sie zu widerlegen. Aber die Menschen früher, die wussten, dass Finsternis ein Gerichtshandeln ist und dass es ein Zeichen für Gottes Zorn ist. Und so war ja auch die 9. Plage über Ägypten in 2. Mose. Es war auch Finsternis. Zu Jesu Kreuzigung wurde also Gottes Zorn für jeden sichtbar und erlebbar. Es waren die kosmischen Auswirkungen. Ja, wie können wir froh sein, dass uns Jesu Blick in den Zorn Gottes erspart geblieben ist? Ja, und dass in der Kreuzigung als erstes, dass Gott in der Kreuzigung am Wirken ist, das hat als erstes ein römischer Soldat gesehen. Ein Mann, der Brutalität gewöhnt war. Aber irgendetwas von dem Geschehen muss in seine Finsternis hineingekommen sein. Die Jünger hingegen waren ahnungslos, sie fürchteten sich und waren am Boden zerstört. Aber der Soldat, der muss erkannt haben, dass das Sterben von Jesus etwas ganz anderes war, als die vielen Tode, die er selber schon erlebt und auch herbeigeführt hat. Auch wenn Jesus am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da wird hier Jesu Liebe und die Einheit zum Vater deutlich. Und gleichzeitig auch, welche Qualen er durchleidet. Mein Gott, mein Vater, mein Freund, das sagt man nur, wenn man eine Beziehung zu dem hat. Mein Gott ist eine Bundesanrede. Und Menschen durften ihn so anreden, wenn sie eine Beziehung zu ihm hatten. Wenn man von jemandem getrennt wird, zu der man eine Beziehung hat, dann tut das weh. Und je länger und je tiefer die Liebe zueinander ist, desto schmerzhafter ist diese Trennung und desto tiefer gehen ist diese Trennung. Ja, Jesus erlitt höllische Qualen, als er die Liebe seines Vaters am Kreuz verlor, auch wenn es nur eine Weile war. Jesus stirbt, weil er unseren Tag des Gerichts durchlebt hat. Ja, macht euch bewusst, er hat unser Gericht durchlebt. Wir, jeder Einzelne, hätte diesen Becher trinken müssen. Ja, die Frage, warum hast du mich verlassen, die können wir beantworten, damit wir nicht von Gott verlassen werden müssen, damit wir nie von seiner Liebe getrennt werden müssen. Wir müssen nie mehr durch das Gericht, auch wenn der Teufel dir das einredet. Und das versucht er immer wieder. Ja, das Geschehen im Garten Gethsemane und am Kreuz, das werden wir sicher nie voll und ganz begreifen können. Aber wir bekommen Einblick in Gottes Herz und in seine Liebe zu uns. Und das ist heute ja nicht weniger wichtig als früher. Wie viele Menschen fühlen sich ungeliebt? Wie viele Menschen haben Sehnsucht nach einem Gott? Und wie viele bauen Mauern zwischen sich und Gott auf, weil er ja ein böser und strafender Gott ist? Ja, diese Menschen, jeder von diesen Menschen ist einer zu viel. Gott möchte dies und vor allem dies erreichen. Er will Mauern abreißen. Jesus hätte doch den Kelch nicht angenommen, wenn wir ihm nicht wichtig gewesen wären. Und er uns Menschen in seine Ewigkeit mit hineinretten wollte. Diesen Zorn hat er nicht für eine Handvoll Menschen auf sich genommen, sondern für alle. Er ist durch die Hölle gegangen, um nicht nur uns Guten zu retten, sondern um alle zu retten, um seine Kinder zu sich zu ziehen. Ja, vielleicht müssen wir unsere Art zu evangelisieren ändern. Gott hüllt uns in Liebe ein, aber nicht in rosa Wattebäuschen. Wir müssen sprachfähig werden, Argumente bereithalten. Menschen kann man oft nur noch mit Logik überzeugen. Ein Jesus liebt dich, das wirkt auf viele Menschen ja gar nicht mehr so als Einladung, sondern als ja, unbelegtes Gerede. Und das ist total schade, weil es ist ja so, es ist ja die größte Wahrheit überhaupt. Und für mich ist auch der wichtigste Vers Gottes Liebe. Und diese Liebe, die sich auch mal in Zorn äußert, wartet darauf, angezapft und weitergegeben zu werden. Gerade an die Menschen, die Gott nicht verstehen, die in einer Abwärtsspirale gefangen sind, oder auch die, die Gewaltaggression erlebt haben oder immer noch erleben. Diese Menschen haben vielleicht keine Ahnung davon, was Liebe bedeutet. Vielleicht müssen auch wir Opfer bringen, um diese Liebe zu erweisen. Ich hatte auch in der Vorbereitung gedacht, so, was sind denn die Punkte zum Lernen? Ich möchte ja immer gerne was mitgeben, was ihr auch anwenden könnt. Na, ich dachte, in dieser Predigt ist es heute wirklich so diese Sprachfähigkeit auch. Wir werden immer wieder erleben, dass jemand sagt, oh Gott, das ist so böse, das Zorn. Ich gucke das Alte Testament an, wie er die Leute umgebracht hat, was er so alles macht und warum musste Jesus sterben? Wir sagen, nee, Gott war nicht böse, Gott ist nicht böse, Gott ist zornig. Stell dir mal vor, was passiert? Wann bist du zornig? Warum bist du zornig? Doch nicht, weil du böse bist, sondern weil du liebst. Ja, und die beste Evangelisation ist ja auch ohne Worte, nämlich Liebe leben. Leben wie Befreite, leben wie Erben, für die Jesus alles auf sich genommen hat. Leben wie im Himmel, nämlich in Frieden, Freundlichkeit und vor allem in Freude. Ja, in Freude. In Freude unser Leben leben, unabhängig von unseren Umständen. Weil die ändern ja nichts daran, dass Gott gut ist. Lasst die Leute auf euch aufmerksam werden, weil Gottes pure Liebe durch euch blitzt. Lasst sie auf euch aufmerksam werden, nicht weil ihr lieb und artig seid und immer nachgebt, sondern weil seine Liebe euch antreibt. Ihr habt das vielleicht auch im Lobpreis. Also wenn ich im Lobpreis bin, dann lächle ich, dann strahle ich ganz oft. Und diese Strahlen sollten wir öfter haben in unserem täglichen Leben. Nicht ein Grinsen oder aufgesetztes Lächeln, wie man das bei manchen sieht, alles schön dich zu treffen, sondern dieses Strahlen, was von innen kommt. Ja, und auf Freiheit, in sich selbst und in Gott angekommen sein. Denn das alles sehen ja die Menschen. Ja, das ist nicht immer einfach. Wir haben halt alle Situationen um uns herum, die nicht immer zum Strahlen sind. Aber Gott arbeitet ja gerne mit euch. Also ich habe es in den letzten Jahren erlebt. Und ich habe einen Frieden bekommen, einen tiefen Frieden. Aber es ist auch ein Hingeben. Ja, mach dir bewusst, du musstest nicht den Becher Zorn trinken. Eigentlich müsstest du vor Freude tanzen. Ich auch. Ich tanze aber auch nicht immer. Aber wir müssen ihn nicht trinken, niemals. Ja, manchmal ist das halt mit dem Tanzen nicht so leicht oder es fällt uns einfach nicht leicht. Vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen von Gottes Zorn ertragen oder haben das Gefühl, dass er zornig ist. Ja, dann müssen wir es ertragen und besser machen. Umkehren. Ja, das, was Rainer gesagt hat, ne? Umkehren. Schauen wir gerade, wo wir gegen ihn, wo wir gegen seine Schöpfung arbeiten. Wo wir jemandem oder etwas schaden. Wie gesagt, alles hat ja seine Information und seine Funktion. Wenn wir irgendwo Zorn erleben, dann steckt was dahinter. Meistens nicht ein böser Mensch, sondern dass irgendetwas einfach nicht gut ist. Ja, wir sollen nicht über Gott schimpfen, sondern seine Liebe und Güte und seine Heiligkeit bewusst sein. Jeden Tag in guten wie in schlechten Tagen. Und am Schluss noch ein Aspekt. Manchmal macht uns ja auch etwas richtig wütend. Damit meine ich jetzt nicht, weil dir jemand die Vorfahrt genommen hat oder sowas. Ich nehme mal das Beispiel vom Anfang. Der Mann, der ohne Gruß einfach gefragt hat, how much? Wie viel? Vollkommen abschätzig. Es war wirklich schlimm. Das hat auf jeden Fall meinen Zorn geweckt, weil da etwas gegen Gottes Plan läuft. Da war keine Liebe, keine Wertschätzung. Das Gute war absolut abwesend. Und das war echt böse. Es war echt böse, weil wenn ich diese ganze Situation sehe, ich sag mal, wenn ich einfach euch hier frage, wie spät ist es? Das ist böse und dumm vielleicht, aber das ist nicht das Böse. Aber in dieser Situation so zu reduzieren auf einen Preis und das Menschliche ganz hinauszunehmen, Gottes Liebe ganz hinauszunehmen, das war echt böse. Und das hat Gott sich nicht so gedacht. In dem Moment habe ich nichts gesagt. Erstens, ich will nicht die Kunden verscheuchen, wir sind bei den Frauen und wenn wir die Kunden wegjagen, dann haben sie auch kein Vertrauen mehr in uns. Zweitens hätte er mich wahrscheinlich nicht verstanden, es ist ein Ausländer gewesen, wenn er selber schon how much fragt. Und drittens war ich auch nicht mutig, ich war auch ein bisschen feige. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich hätte ihn so gerne zur Socke gemacht, ich hätte ihn so gerne im Boden gestampft. Vollkommen lieblos hätte ich das gemacht, in vollkommener Wut. Und das wäre auch nicht nach Gottes Gedanken gewesen. Ja, wir sollen unsere Wut oder Zorn ja nicht rausschreien und die Leute fertig machen, sondern wir sollen überlegen, warum bin ich wütend und was steckt hinter meinem Zorn und was kann ich machen? Ja, dann in Ruhe schauen, wie kann die Ursache bekämpft werden? Wie kann ich helfen, dass es gut läuft? Mein Zorn war ja dagegen, diese Schöpfung, dass das, was so schief läuft. Da muss ich gucken, was kann ich machen? Und so gehe ich halt in die Bruchstraße, um den Frauen Jesus und Wertschätzung zu bringen. Das, was sie von diesen Männern nicht bekommen. Und ich bete. Und ein neues Projekt habe ich auch an der Brust. Ja, und Gott, er hat das ganze Elend auf der Welt in seiner Schöpfung gesehen und er hat eingegriffen. Wohl überlegt, gut geplant, mit hohem Risiko und höchstem Einsatz. Ja, überlegt, wenn ihr irgendwo Zorn in euch entdeckt auf etwas, was könnt ihr tun? Welche Information steckt dahinter, dass ihr Gottes Gedanken dort hineinbringen könnt? Ich kann nur sagen, auch wenn es ein ernstes Thema ist, lasst uns feiern, lasst uns freuen, dass Gott zornig war und dass er uns dadurch seine Liebe bewiesen hat. Amen. Ich bete noch kurz. Ja, Papa, es ist manchmal so schwer zu verstehen. Zorn, Böses, böse Worte, böse Handlungen. Das, was auf uns böse ist, aber wir werten damit gleich. Und wir geben damit Dingen, die von dir aus gut sind und wo Liebe dahinter steckt, eine Wertung. Und das wollen wir nicht. Wir bitten dich, dass wir erkennen, wo deine Liebe wirkt und wo du aus Liebe wirkst und dass wir mitmachen können. Dass wir deine Hinweise sehen und dass wir einen Unterschied in der Welt machen. Dass wir helfen, deine guten Gedanken in dieser Welt, ja, in Leben zu bringen. Hilf uns, dass wir, wenn wir so etwas erleben, selbst wenn wir zornig sind, dass wir es nicht rausschreien, sondern dass wir Gutes daraus machen. Dass wir immer der Liebe Raum geben, dass immer die Liebe das ist, was oben auf ist. Dass wir alles durch Liebe tun. Dass wir sprachfähig sind. dass wir deine Liebe transportieren können und nicht als rosa Wattebäuschen, sondern ja, als das größte Geschenk und das, was das größte Opfer ever gefordert hat. Schenk uns deinen Mut dazu und alles, was wir brauchen, um dich, ja, um dich zu verkünden. Lass uns deine Liebe immer wieder jeden Tag neu spüren. In Jesu Namen. Amen.